Raus aus dem MSCI World. Goldman Sachs prophezeit verlorenes Jahrzehnt für US-Aktien. Herzlich willkommen bei Geldbildung. Schön, dass du dabei bist. Jeden Sonntag, da erhalten weit über 10.000 clevere Privatanleger meinen sonntäglichen Geldbildung-Newsletter und das Ganze schon seit vielen Jahren, mittlerweile seit über 10 Jahren und pünktlich versendet wie ein Schweizer Uhrwerk jeden Sonntag. Auch wenn es den Podcast mal nicht geben sollte, der Newsletter, der kommt auf jeden Fall am Sonntag und da erwarten dich ganz verschiedene Themen. In der Vergangenheit haben wir zum Beispiel immer wieder über antizyklische Investitionschancen gesprochen. Das waren in der Vergangenheit Themen wie Ölaktien, wie Immobilienaktien oder auch zuletzt Lithiumaktien oder auch Spezialthemen beispielsweise. Vor kurzem hatten wir das Thema von einem aktuellen Merger-Arbitrage-Fall aus meinem eigenen Portfolio, den ich am Sonntag im Newsletter dargestellt hatte. Also es erwarten dich ganz verschiedene Themen. Und wenn du jetzt sagst, ja, der Podcast, der gefällt dir, du möchtest noch mehr Unterstützung von Geldbildung und du bist am Sonntag noch nicht dabei, dann kannst du dich uns gerne anschließen. Und das geht ganz einfach, und zwar indem du auf geldbildung.de gehst und dich dann direkt auf der Startseite mit deiner E-Mail-Adresse für das sonntägliche Format von Geldbildung einträgst. In der heutigen Podcast-Folge, da möchte ich mit dir über ein sehr interessantes Thema sprechen. Und zwar hat vor kurzem niemand Geringeres als die US-Investmentbank Goldman Sachs prophezeit in einer Analyse, dass wir möglicherweise vor einem verlorenen Jahrzehnt für US-Aktien stehen könnten. In dieser Folge, da analysieren wir die Begründung der Investmentbank und wir diskutieren, ob das jetzt bedeutet für dich als Anleger, für dich als Privatanleger, dass du am besten US-Aktien, die du beispielsweise in der Form von einem S&P 500 ETF hältst oder über einen MSCI World ETF, dass du jetzt solche Produkte besser verkaufen solltest, wenn doch hier jetzt Goldman Sachs sagt, dass wir in den nächsten 10 Jahren mit diesen Produkten möglicherweise auf Basis ihrer Analyse nur sehr wenig Geld verdienen werden. Die erste Frage, die wir uns gemeinsam anschauen, das ist die Frage, was treibt eigentlich die langfristige Aktienmarktrendite? Die langfristige Aktienmarktrendite, die wird durch zwei Parameter definiert und getrieben. Das ist einmal das Gewinnwachstum und das ist auf der anderen Seite die Veränderung der Bewertung. Die Bewertung am Kapitalmarkt, am Aktienmarkt, das ist immer die Situation, wie die Marktteilnehmer die Gewinne sehen. Also mit welcher Brille die Marktteilnehmer auf die Gewinne blicken. Wenn die Marktteilnehmer zum Beispiel sehr euphorisch sind, dann geht die Bewertung nach oben, dann gehen die Multiples nach oben. Dann wird zum Beispiel eben eine Aktie mit einem höheren Faktor gehandelt in Bezug auf den Jahresgewinn. Also das sind die zwei entscheidenden Faktoren. Gewinnwachstum und die Veränderung der Bewertung. Das ist auf privater Ebene nicht so viel anderes. Stell dir vor, du hättest Autohäuser und du hast die Idee, dass du in 10 Jahren eigentlich in Rente gehen möchtest. Und jetzt ist die Frage, was definiert jetzt die Performance, die wirtschaftliche Performance von deinen Autohäusern in den nächsten 10 Jahren? Und dann ist es einmal das Gewinnwachstum und es ist auf der anderen Seite die Veränderung der Bewertung. Also welchen Faktor auf den Gewinn, den du dann in 10 Jahren erzielst, bekommst du von einem möglichen Käufer? Und die Bewertung, die hängt davon ab, wie eben Marktteilnehmer dann einen stationären Autohandel sehen in deiner Region. Also sind die optimistischer oder pessimistischer und dann verändert sich die Bewertung. Dann geht zum Beispiel der Multiple rauf, den du eben bekommst auf deinen Jahresgewinn. Dann bekommst du zum Beispiel den 5-fachen Jahresgewinn oder wenn Marktteilnehmer optimistischer sind, den 6-fachen, den 7-fachen, den 10-fachen bei einem privaten Unternehmen oder eben auch viel geringer. Du bekommst nur den 2-fachen Jahresgewinn, weil Marktteilnehmer sagen, stationärer Autohandel, das ist nicht mehr die Zukunft, das macht keinen Sinn. Und das sind auch da dann die zwei entscheidenden Treiber für deine Performance, also das Gewinnwachstum und die Veränderung der Bewertung. Wir bleiben heute beim S&P 500, stellvertretend, um dort eben den amerikanischen Aktienmarkt abzubilden. Und auch die Analyse von der Investmentbank, die bezieht sich auch auf den S&P 500. In den letzten 10 Jahren, da lag die durchschnittliche Rendite beim S&P 500 pro Jahr bei 13% inklusive Dividenden. Die Rendite war getrieben einmal durch das Gewinnwachstum und durch die Veränderung der Bewertung, also mit welcher Brille die Marktteilnehmer auf die Gewinne blicken. Und in den letzten 10 Jahren war es so, dass die Unternehmen im S&P 500, dass sie durchschnittlich die Gewinne jährlich um 7% steigern konnten. Und das war eben eine Komponente der Performance. Und die andere Komponente, die ist dann der Erhöhung der Bewertung geschuldet. Also wenn wir uns dort zum Beispiel auf Englisch dieses sogenannte Forward-PE-Ratio anschauen, also das KGV, das Kurs-Gewinn-Verhältnis, und zwar mit den Gewinnen, die die Analysten erwarten in den nächsten 12 Monaten, dann hat sich das in den letzten 10 Jahren von 16 auf 22 erhöht. Und das sind dann die zwei Faktoren. Gewinnwachstum 7% pro Jahr und eben Erhöhung von der Bewertung von 16 auf 22. Jetzt ist entscheidend zu überlegen, welche Faktoren diese zwei Parameter am stärksten beeinflussen. Hier ist Goldman Sachs auf folgende Variablen in der Analyse gekommen. Das ist einmal, und das ist auch der wichtigste Punkt, die wichtigste Variable, das ist der Startpunkt der absoluten Bewertung. Hier schaut sich die Bank das Schiller-KGV an. Werden wir später besprechen, was es genau ist. Aber das ist die wichtigste Variable. Also, wie teuer ist der Aktienmarkt? Da gibt es ja auch das Sprichwort, der Gewinn liegt im Einkauf, und das ist genau das Thema. Wenn also der Einkauf sehr, sehr teuer ist, wenn die Bewertung sehr, sehr hoch ist, dann lastet das auf der zukünftigen Aktienmarktrendite. Und das ist also die wichtigste Variable. Dann die zweite Variable, das ist das Ausmaß der Aktienmarktkonzentration beim Startpunkt. Und wir sprechen hier ja über den S&P 500. Also wenn die Konzentration auf wenige Titel, wenn die sehr, sehr groß ist, dann wird es auf der Performance aus Sicht der Investmentbank eben lasten in den folgenden 10 Jahren, also auf lange Sicht betrachtet. Das ist die zweite Variable, die ist auch sehr wichtig. Dann kommt die dritte Variable. Das ist die Häufigkeit wirtschaftlicher Kontraktionen, die Häufigkeit von Rezessionen. Weil bei einer Rezession passiert Folgendes. Bei einer Rezession, da gehen dann in der Regel eben aggregiert betrachtet die Unternehmensgewinne zurück, und das trifft natürlich dann auch in der Regel den Aktienmarkt. Also dass eben dann auch die Kurse entsprechend fallen, weil eben die Gewinne deutlich zurückgehen. Besonders eklatant war das beispielsweise bei der Finanzkrise, aber auch beim Corona-Crash 2020. Da sind kurzfristig dann auch die Gewinne sehr, sehr stark eingebrochen. Die haben sich dann aber sehr, sehr schnell auch wieder erholt. Aber das ist das, warum eben eine Rezession relevant ist für Investoren, weil die Gewinne eben aggregiert betrachtet zurückgehen. Natürlich gibt es auch bei einer Rezession immer Krisengewinner. Es gibt immer auch Unternehmen, die Gewinne steigern können. Aber insgesamt betrachtet gehen eben die Gewinne jetzt bei einer Rezession zurück, also auf Ebene zum Beispiel vom S&P 500. Dann die vierte Variable, das ist die Unternehmensprofitabilität, gemessen über die Eigenkapitalrendite zum Startpunkt. Und die fünfte Variable, das sind die Zinssätze ausgedrückt über die 10-jährigen amerikanischen Staatsanleihenrenditen. Weil natürlich auch der Aktienmarkt oder jede Assetklasse letztlich steht immer auch in Konkurrenz zu anderen Assetklassen. Und beim Thema der Anleihen, da hast du halt eine planbare Rendite. Also du kannst heute ganz genau sagen, was du eben mit einer 10-jährigen amerikanischen Staatsanleihe verdienen kannst, wenn du diese Anleihe bis zum Ende hältst. Und zwar kannst du aktuell ganz konkret eben dort über 4% pro Jahr verdienen. Und das weißt du, das ist also planbar. Und da steht natürlich der Aktienmarkt auch im Wettbewerb. Und das ist also hier die fünfte Variable. Auf Basis von einem Modell und diesen genannten 5 Variablen, da kommt jetzt die US-Investmentbank zur Einschätzung, dass die absolute Rendite des S&P 500, also inklusive der Dividenden, in den nächsten 10 Jahren als Basiserwartung nur bei 3% liegen wird. Und das ist natürlich schon sehr, sehr niedrig, wenn wir in den letzten 10 Jahren 13% pro Jahr hatten. Und jetzt soll die Rendite in den nächsten 10 Jahren, also bis 2034, nur bei 3% pro Jahr liegen. Da könnten wir am Ende jetzt einfach mit einer amerikanischen Anleihe, mit einer 10-jährigen Anleihe mehr Geld verdienen, weil wir dort aktuell über 4% verdienen können, und dort haben wir die Rendite sicher. Also wir wissen sicher, wir bekommen diese mehr als 4%, und vor allem ist auch die Volatilität in der Regel geringer bei einer Anleihe, bei einer Staatsanleihe. Also haben wir dort dann schon eine große Konkurrenz, wenn diese Analyse so eintreten würde, alleine vom Bereich der Anleihen. Der wichtigste Faktor des Modells, das sagte ich eingangs bereits, das ist die aktuelle Bewertung des Aktienmarktes. Das ist eben genau die Überlegung, dass der Gewinn im Einkauf liegt. Also wenn du als Händler etwas extrem teuer einkaufst, dann belastet dieser teure Einkauf die Rendite, die du mit diesem Produkt erzielen kannst. Möglicherweise verlierst du sogar dann am Ende, weil du dann das Ganze günstiger weiterverkaufen musst. Und genauso ist es auch am Aktienmarkt oder generell eben bei Vermögenswerten, dass natürlich auch die Frage des Preises, den man bezahlt beim Einkauf, das definiert auch die zukünftige Rendite, die man mit dem Asset verdienen kann. Und die Investmentbank, die sagt also, dass die Startbewertung heute so hoch ist, sodass dies die Rendite des folgenden Jahrzehnts negativ belasten wird und dass das der größte Faktor ist, warum sie am Ende dann bei einer erwarteten Rendite rauskommen von nur 3% pro Jahr. Bei einem Index wie dem S&P 500, da ist jede Aussage jetzt über die Bewertung, das ist eine Aussage über die Bewertung der einzelnen Aktien im Index analog der Gewichtung. Die Bewertung von Apple, die fließt aktuell beispielsweise beim S&P 500 mit 7% in die Bewertung auf Indexebene ein. Der S&P 500, das ist ja ein Index nach einer Gewichtung, nach der Börsenbewertung. Also je wertvoller ein Unternehmen an der Börse ist, desto größer ist der Anteil von der Firma in dem Index. Und desto größer ist auch der Anteil dann, wo dann die Bewertung von dieser Firma mit einfließt. Und bei Apple ist es halt so, dass dort die Bewertung am stärksten mit einfließt, weil es eben die Firma ist mit der größten Gewichtung, weil es die wertvollste Firma auch auf der Welt aktuell ist, wo ich die Folge aufnehme. Und so muss man eben das auf Indexebene sehen und ist beim MSCI World vergleichbar, wobei dort dann die Konzentration etwas geringer ist gegenüber dem S&P 500. Goldman Sachs schaut sich jetzt bei der Bewertung das sogenannte Schiller-KGV an. Weil was kannst du dir bei der Bewertung anschauen? Du kannst dir anschauen den Kaufpreisfaktor beispielsweise bei Immobilien. Und bei Aktien, da kannst du dir zum Beispiel anschauen das Kurs-Gewinn-Verhältnis. Du kannst dir anschauen das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis der erwarteten Gewinne der Zukunft, der nächsten 12 Monate in der Regel. Du kannst dir aber eben auch anschauen das sogenannte Schiller-KGV. Und das hat hier Goldman Sachs angeschaut. Und das Schiller-KGV, das ist eine Kennzahl, die den aktuellen Kurs ins Verhältnis zu den durchschnittlichen inflationsbereinigten Unternehmensgewinne der letzten 10 Jahre setzt. Es geht eigentlich darum, bei dieser Kennzahl, dass man hier die Gewinnsituation etwas glättet, dass man also nicht nur die Gewinne von einem Jahr hat, sondern von vielen Jahren, und zwar von 10 Jahren, und dann eine etwas breitere Aussage treffen kann. Weil ansonsten hast du zum Beispiel ein extrem starkes Jahr von den Unternehmensgewinnen, und dann würde natürlich das KGV runtergehen, aber möglicherweise ist es halt nicht repräsentativ. Es gab irgendwelche Sondereffekte bei den Firmen, die einen großen Anteil ausmachen. Und so versucht man es eben über das Schiller-KGV zu glätten. Und das Schiller-KGV ist aktuell bei einem Wert von 38. Das heißt also, dass der S&P 500 mit den Unternehmen im Index enthalten, dass aktuell das bewertet ist mit einem 38-fachen Jahresgewinn eben mit dieser Glättung. Und dieser Wert, der entspricht dem 97. Perzentil seit 1930, was bedeutet, dass in 97% der Zeit war der Wert kleiner. Also die Bewertung einfach mal auf absoluter Basis ist in einem historischen Vergleich aktuell sehr hoch und die Bewertung, die reflektiert die Wahrnehmung der Investoren über die Profitabilität und das zukünftige Gewinnwachstum. Du siehst bei der Bewertung, dass eben die Investoren schon ein ziemlich hohes Gewinnwachstum eingepreist haben, dass die also sehr optimistisch sind in Bezug auf die Gewinnsituation in Zukunft und im Ergebnis hast du eben dann einen solch hohen Wert. Also das ist der erste Faktor, den sich hier die Bank anschaut, um dann diesen Faktor in das Modell zu nehmen, wo die Bank dann auf diese 3% eben kommt von der Renditeerwartung. Der zweite Faktor, der auch sehr wichtig ist, das ist das Thema der Marktkonzentration. Dass also immer weniger Unternehmen machen einen immer größeren Anteil im Index aus, weil eben hier weniger Unternehmen sehr, sehr groß geworden sind. Und der US-Aktienmarkt gemessen am S&P 500, der nähert sich heute der höchsten Marktkonzentration seit 100 Jahren. Und wenn wir mal anschauen, Apple, Nvidia und Microsoft, das sind die drei wertvollsten Unternehmen aktuell, dann machen diese drei Unternehmen aktuell rund 20% des gesamten S&P 500 aus. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass die zukünftige Performance von dem Index, die hängt wesentlich auch an diesen Schwergewichten. Also, wenn diese drei Schwergewichte sich schlecht entwickeln, dann lastet das extrem stark auf der Performance von dem S&P 500, weil eben diese Gewichtung so hoch ist. Und Goldman Sachs sieht zwei Probleme durch die hohe Konzentration. Das ist einmal auf der Bewertungsseite und das ist auf der anderen Seite, auf der Wachstumsseite. Die Investmentbank sagt, dass eine höhere Konzentration, dass die historisch mit einer höheren zukünftigen Volatilität einhergeht. Und eine höhere zukünftige Volatilität und vor allem auch eine geringere Streuung durch die hohe Konzentration, das sollte eigentlich bei der Bewertung einen Abschlag bringen. Da sollte eigentlich ein Discount drauf sein auf die Bewertung, weil wir diese zwei Themen eben haben. Die höhere Volatilität und diese Konzentration, was ja auch ein höheres Risiko ist. Und die Bank sagt, dass Investoren oft erst später beginnen, einen Abschlag einzupreisen bei einer hohen Konzentration. Und das könnte möglicherweise eben auch in den folgenden Jahren dann noch folgen, dass also die Wahrnehmung sich ändert, dass Investoren sagen, da gibt es ein höheres Risiko und deswegen muss der Abschlag auf die Bewertung da sein und das würde dann natürlich auf der Performance lasten. Der zweite Faktor ist die Wachstumsseite. Die Analysen der Bank zeigen, dass es eben für jedes Unternehmen äußerst schwierig ist, über längere Zeiträume, also über 10, 20, 30 Jahre, ein hohes Umsatzwachstum und hohe Gewinnmargen aufrechtzuerhalten. Und das Problem, das trifft natürlich dann auch einen hochkonzentrierten Index wie den S&P 500, letztlich aber auch wie den MSCI World oder auch natürlich wie den Nasdaq. Und da haben wir ja genau den Faktor. Wenn sich jetzt das Umsatzwachstum und die Rentabilität von den größten Aktien im Index verlangsamt, dann verlangsamt sich das natürlich auch besonders stark auf der Ebene von dem Gesamtindex, weil die konzentrierten Positionen einen so großen Anteil ausmachen am Gesamtindex. Die Bewertung und die Konzentration, das sind die zwei wichtigsten Parameter, die wir jetzt eben besprochen haben. Und die führen dazu, dass die Bank eben eine sehr niedrige Rendite in den nächsten 10 Jahren erwartet. Die anderen Faktoren, die spielen auch eine Rolle. Also beispielsweise die Häufigkeit von einer Rezession. Wenn wir wieder eine Rezession sehen, gehen die Gewinne stark runter. Oder eben auch die Unternehmensprofitabilität oder auch die Zinssätze. Aber diese Faktoren, diese Variablen sind nicht so entscheidend wie jetzt diese ersten zwei genannten. Deswegen habe ich jetzt nur heute diese zwei Variablen drin, weil das eigentlich das Relevante ist, um erstmal diese Aussage dann zu beleuchten von der Bank, dass sie sagen, sie sehen hier nur eine sehr, sehr geringe Rendite in den nächsten 10 Jahren. Goldman Sachs rechnet jetzt also in der Analyse damit, dass Anleihen mit einer Wahrscheinlichkeit von über 70% den S&P 500 in den nächsten 10 Jahren outperformen werden, da die Bank nur eine Basiserwartung hat bei der S&P 500 Rendite von 3% pro Jahr und du kannst eben mit Staatsanleihen über 4% aktuell verdienen. Dass Anleihen Aktien outperformen, das ist zwar selten, weil du langfristig eigentlich eine höhere Renditeerwartung hast bei Aktien, aber das kommt immer wieder vor. Laut der Bank haben 10-jährige amerikanische Staatsanleihen seit 1930 in 13% der Fällen über 10 Jahre eben outperformed, also besser performt gegenüber der Aktienmarktrendite. Also es wäre jetzt auch kein Novum, wenn in den nächsten 10 Jahren jetzt die Anleihen besser performen gegenüber dem Aktienmarkt. Jetzt ist für uns natürlich als Privatanleger die Frage, raus aus US-Aktien, sollten wir jetzt hier den MSCI World ETF, wenn wir einen haben, verkaufen oder auch den S&P 500 ETF, sollten wir den verkaufen. Grundsätzlich ist die Einschätzung von Goldman Sachs absolut berechtigt und ich halte das Szenario auch nicht für unwahrscheinlich. Also ich habe das selber auch im Newsletter ab und zu geschrieben in den letzten Monaten, dass ich es nicht für unwahrscheinlich erachte, beziehungsweise dass es zum Beispiel möglich ist, dass Gold auch in den nächsten 10 Jahren den Aktienmarkt outperformt. Es ist möglich, dass Schwellenländeraktien den amerikanischen Aktienmarkt outperformen. Und das war ja in den letzten zehn Jahren anders. Also das kann durchaus sein, weil eben aktuell sehr viel Optimismus in Bezug auf das zukünftige Gewinnwachstum eingepreist ist. Und es erscheint eben vielen Anlegern heute jetzt als sichere Bank einfach den S&P 500 zu kaufen. Das liegt daran, weil wir ein starkes Jahrzehnt hinter uns haben. Also die Leute schauen den Chart an und damit wird es immer sicherer. Man hat das Gefühl, dass zum Beispiel das einfach eine sichere Bank ist. Also man kann damit eigentlich gar kein Geld verlieren in den nächsten 10 Jahren. Und weil es eben viele so sehen, hast du im Ergebnis eben auch eine hohe Bewertung, weil die wahrgenommenen Risiken, da haben wir jetzt die Verbindung zur letzten Podcast-Folge, weil die wahrgenommenen Risiken bei amerikanischen Aktien gering sind. Da sagen Marktteilnehmer, das ist eine sichere Sache, geringe Risiken. Und deswegen ist der Multiple ganz hoch. Anders wiederum deutsche Aktien, letzte Folge, wahrgenommene Risiken sehr hoch. Deswegen sind die Bewertungen eben sehr niedrig. Also das ist auf jeden Fall immer eine Gefahr, dass dann ein solcher Markt enttäuscht. Was man aber wissen muss, dass wenn wir uns jetzt zukünftige Renditen überlegen, dass das keine Wissenschaft ist. Also das Modell jetzt hier von Goldman Sachs mit den Variablen, das ist keine Wissenschaft, sondern das basiert natürlich auch auf Annahmen und es betrifft die Zukunft. Und die Zukunft, die ist per Definition immer unsicher. Und wenn du Annahmen hast, die die Zukunft betreffen, dann kann das nie objektiv in der Form sein, dass es irgendwo garantiert ist, dass das ein mathematisches Gesetz ist. Das ist definitiv nicht der Fall. Das ist übrigens auch bei keiner Unternehmensbewertung der Fall. Also wenn du eine Firma hast und du sagst zu deinem Steuerberater, bewerte mal diese Firma, dann ist das, was dabei rauskommt, das ist keine Wissenschaft. Auch wenn der am Ende dann dir etwas sendet, was irgendwie 50 Seiten hat mit einem großen Anhang, das ist keine Wissenschaft, weil das auf Annahmen basiert. Und ein anderer, ein Käufer zum Beispiel, der Interesse hat an einer Firma, der kann auch ein Gutachten machen lassen über deine Firma, wenn du ihm die Daten gibst. Und dann kommt der vielleicht zu einem anderen Ergebnis, weil er ja auch damit etwas anderes begründen möchte, weil er zum Beispiel vielleicht einen geringeren Wert bezahlen möchte. Also, Unternehmensbewertung ist niemals Wissenschaft. Das ist eher Kunst. Und genauso auch bei solchen Themen ist es eher Kunst. Das ist keine reine Wissenschaft, weil du kannst dir das ganz einfach überlegen. Wenn das Gewinnwachstum durch technologischen Fortschritt sehr stark steigen könnte, also wenn es sehr hoch sein könnte in der Zukunft, dann könnte eben die heutige Bewertung auch gerechtfertigt sein. Wenn wir nämlich zurück zum Anfang gehen, dann ist ja die Frage, was treibt die langfristige Aktienmarktrendite? Das ist einmal das Gewinnwachstum und das ist die Veränderung der Bewertung. Und das Gewinnwachstum in den letzten 10 Jahren, das lag eben bei 7% pro Jahr im Durchschnitt. Und wenn die Bewertung einfach gleich bleibt und das Gewinnwachstum weiter bei 7% ist in den nächsten 10 Jahren im Durchschnitt, dann hättest du eine Aktienmarktrendite von 7%. Natürlich wird es nicht genau so sein, weil das Gewinnwachstum wird wahrscheinlich anders sein und auch die Bewertung wird sich verändern. Aber es kann sein, dass eben durch einen technologischen Fortschritt einfach die Gewinne weiter stark steigen und vielleicht sogar noch stärker steigen. Theoretisch ist es ja möglich. Und dann verändert sich eben die Sichtweise der Bewertung natürlich. Und wenn du technologischen Fortschritt hast, dann ist es für einen Investor aus der Sicht jetzt von der Kapitalallokation nur aus 2 Perspektiven interessant. Das ist einmal, dass der technologische Fortschritt dazu führt, dass die Kosten gesenkt werden können, also mehr Marge, höhere Profitabilität. Und das andere ist, dass durch den technologischen Fortschritt, dass mehr Geld verdient werden kann, weil zum Beispiel neue Märkte entstehen. Und wenn eben durch künstliche Intelligenz beispielsweise eben neue Märkte entstehen, neue Absatzmärkte und die Kosten massiv runtergehen und das in einem Ausmaß, was heute wir uns noch gar nicht vorstellen können, dann kann es auch sein, dass die Bewertung heute eben nicht zu teuer ist. Und da siehst du schon, dass es niemand mit einer absoluten Verlässlichkeit sagen kann. Das kann niemand, aber es ist einfach so, dass eben schon die Euphorie und alles, du hast einfach eine hohe Fallhöhe. Also du bist schon ein bisschen so, auf Englisch sagt man, priced for perfection. Also es ist schon darauf ausgerichtet, dass alles super läuft in den nächsten 10 Jahren. Aber wenn wir eine schwere Krise haben, wenn dann der Einfluss von der Technologie doch nicht so groß ist, wie man jetzt erwartet, auf kurze Sicht oder auf Sicht von wenigen Jahren, dann kann es halt sein, dass eben genau das eintritt, was Goldman Sachs jetzt hier beschreibt, dass eben die Rendite sehr, sehr gering sein wird in den nächsten 10 Jahren. Und der MSCI World, der ist von der Struktur grundsätzlich mit dem S&P 500 vergleichbar. Apple, Nvidia, Microsoft, die machen circa 13-14% vom Index aus. Also die Konzentration ist etwas geringer, aber nicht so viel geringer. Also das, was die jetzt über den S&P 500 sagen, das würde mehr oder weniger auch für den MSCI World gelten. Was heißt es jetzt praktisch für uns als Privatanleger? Ich persönlich würde einen signifikanten Teil weiter auch in amerikanische ETFs investiert lassen, weil aus meiner Sicht sollte man auf sehr lange Sicht nicht gegen Innovation setzen, man sollte nicht gegen die USA sich positionieren. Weil wie gesagt, wenn wir einen großen Fortschritt haben, die Kosten gehen massiv runter, neue Märkte entstehen, dann kann es auch sein, dass die Bewertung gerechtfertigt ist. Aber ich persönlich habe durchaus Zweifel. Also ich halte es durchaus für sinnvoll, den Anteil zu reduzieren, weil wir einfach auch eine sehr, sehr große Euphorie haben. Und zum Beispiel eben einfach mal zu sagen, man nimmt ein bisschen Geld raus, indem man eben den Anteil von hochkapitalisierten amerikanischen Aktien, die man über ETFs hält, dort ein Stück weit reduziert. Bei einzelnen Aktien, da muss man sich immer individuell die Aktie ansehen. Hier spielt diese allgemeine Aussage jetzt keine Rolle. Weil natürlich gibt es Unternehmen, die weiter extrem spannend sind, auch am amerikanischen Aktienmarkt. Was auf jeden Fall aktuell der Fall ist, dass Anleihen spannend sind als Beimischung, auch auf Basis von einer relativen Betrachtung. Vor allem auch, weil wir ja jetzt vor einer Situation stehen, dass möglicherweise die Renditen, die Zinsen noch weiter fallen. Wir haben eine Absicherung, wenn wir eine Rezession sehen sollten, dann werden die Zinsen noch weiter runtergehen. Also Anleihen sind aktuell definitiv interessant aus meiner Sicht als Beimischung, auch auf Basis von einer relativen Betrachtung. Wenn wir uns zum Beispiel die Aktienrisikoprämie anschauen, hatte ich auch mal im Newsletter was drüber geschrieben. Also das ist auch ein Punkt, wo man dann zum Beispiel sagen kann, da schichtet man ein bisschen hin um. Und dann kann man sicherlich auch überlegen, ob man halt andere Märkte ein bisschen mehr ins Visier nimmt. Also beispielsweise, wenn man noch nicht in Edelmetalle investiert ist oder wenn man noch nicht wirklich in Schwellenländer investiert ist. Also es gibt ja noch diverse andere Märkte, wo man vielleicht sagen kann, falls wir diese Underperformance sehen sollten, dann werden wir dort eine stärkere Performance wahrscheinlich sehen. Das war ja zum Beispiel von 2000 bis 2008, 9, 10 war das ja der Fall. Da waren amerikanische Aktien, also der S&P 500, ganz, ganz schwache Performance. Da hat Gold zum Beispiel sehr, sehr stark performt. Da haben Minengesellschaften sehr, sehr stark performt. Da hat zum Beispiel das Thema der Schwellenländeraktien sehr, sehr stark performt. Aber auch Schwellenländeranleihen, sowas kann man sich auch anschauen. Also das sind dann andere Bereiche. Aber auch, dass man zum Beispiel sagt, man geht auch in defensivere Investments rein. Da finde ich aktuell zum Beispiel definitiv das Thema der Aktien mit Garantiedividende extrem interessant. Hier wird es auch eine Online-Präsentation von Geldbildung geben. Bei Aktien mit einer Garantiedividende hatte ich auch mal eine Podcast-Folge gemacht. Da ist es so, dass diese Aktien eine Art Anleihe werden, man aber gleichzeitig auch noch eine lukrative Upside hat, weil eben die Gesellschaften oft übernommen werden. Und da wird es am 7.12., das ist ein Samstag, eine Online-Präsentation geben. Wenn dich dieses Thema interessiert, also eine Beimischung von defensiveren Werten, dann kannst du einfach mal in die Shownotes gehen. Da wirst du dann den Link finden zu dieser Veranstaltung oder du trägst dich unter geldbildung.de für den Newsletter ein. Da werde ich auch immer das noch verlinken, solange man dort eben sich noch einen Platz dann sichern kann. Also, wenn wir das zusammenfassen, sind das eigentlich die entscheidenden Punkte, die ich jetzt gesagt hatte. Ich würde weiter investiert bleiben, aber man muss schon das Ganze skeptisch sehen. Also es gibt eine valide Gefahr, dass wir eine Underperformance sehen, wie wir das auch schon von 2000 bis eben dann bis zur Finanzkrise mehr oder weniger gesehen hatten von hochkapitalisierten US-Aktien. Und du solltest dich so aufstellen, dass deine Performance trotzdem gut sein wird, auch wenn dieser Markt unterperformt. Was bedeutet, ich würde nicht nur zum Beispiel den MSCI World haben, ich würde nicht nur den S&P 500 haben, weil da hast du einfach das Risiko, dass es sein kann, wenn du nur diesen Markt bespielst, dass du am Ende einfach dann hier eine schlechte Performance hast, wenn sich dieses Szenario dann realisiert, was hier eben Goldman Sachs dann hier in der Analyse dargestellt hat. Wie du es gewohnt bist, da möchte ich auch heute diese Folge wieder mit einem Zitat beenden und heute mit einem allgemeinen Börsensprichwort, was auch sehr, sehr gut zu dieser Thematik passt, weil aktuell ist es so, dass eben Marktteilnehmer sagen, die Bewertung ist eigentlich gerechtfertigt, die meisten sagen das oder das spielt gar keine Rolle, aber da gibt es ein gutes Börsensprichwort zu diesem Thema und das lautet wie folgt: Marktbewertungen spielen keine Rolle, bis sie es tun.